Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Journalist, der schon häufig hier war, ein Gast der ersten Stunde, Marc Prost, aber zum ersten Mal ist er hier in dieser Funktion, nämlich als Auslandschef des Nachrichtenmagazins Focus. Herzlich willkommen, schönen guten Tag, Marc Prost.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Jetzt bin ich on air, freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ich hoffe, Sie sind on air. Ich habe hier eigentlich einen roten Pegel. Müsste eigentlich, kann man Marc Prost hören? Frage ich mich gerade mal. Sagen Sie noch mal was. Tja, komisch. Ich weiß gar nicht, man hört sie nicht und der Regler ist auf. Das Licht leuchtet eigentlich. Komisch. Ah nee, das ist die falsche Leitung. Ah, wissen Sie was? Wir machen das einfach alles nochmal. Ich würde sagen, im Podcast machen wir das auch richtig nochmal. Ah, neues Studio hier. Bleiben Sie einfach dran, meine Damen und Herren. Hier ist Deutschlandfunk Kultur. Der Moderator kämpft mit der Technik immer mal wieder. Das gibt's einfach hier mal. So. Tja. Marc Prost, kommen Sie einfach mal rum zu mir. Dann mache ich das während der Musik. Dann reden wir einfach mal in ein Mikrofon rein. Ich sag's einfach mal ganz kurz dazu. Wir haben ja so ein neues Studio bekommen und das ist so wie so ein neues Elektroauto. Vorher ist man immer Benziner gefahren. Ich sage jetzt einfach schönen guten Tag, Marc Prost.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Es montagt jetzt gerade ein bisschen, glaube ich, aber ich meine, es ist Anfang der Woche. Wir grooven uns noch ein.
Ich würde sagen, wir sind gerade wie so ein Rock-Gesangsduo. Wir sind ja so an einem Mikrofon. Gleich kommt noch jemand mit Gitarre rein. Wir schauen auf die Themen des Tages und das ganze Land saß ja gestern gespannt vorm Fernseher.
Nicht wegen Fußball?
Nee, natürlich um die ARD und ZDF Sommerinterviews mit Olaf Scholz und Friedrich Merz zu schauen.
Ne? Aber gibt es ein größeres Quoten-Highlight?
Was jetzt?
Also nein, ich glaube, die Welt, oder sagen wir mal, die meisten Deutschen haben Fußball geschaut. Wenn ich die Quoten richtig gesehen habe, dann war es gestern wieder überraschend stark. Das Spiel war nicht überraschend stark, war eher so mittel. Am Ende zählt das Ergebnis, alles gut. Beim Sommerinterview weiß ich nicht, wie das Ergebnis ist. Darüber müssen wir, glaube ich, gleich noch sprechen.
Okay, dann reden wir über das Ergebnis. Fußball für alle, die es zufällig verpasst haben sollten, 1-1, das reicht für einen Gruppensieg. Ob das ein Sommermärchen wird, das besprechen wir im Zweifel noch entlang der Frage, ob das vielleicht Olaf Scholz den Job retten könnte. Marc Prost, ich freue mich, dass Sie hier sind, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und hoffentlich noch dabei geblieben sind. Und ich drücke jetzt hier mal einen Knopf und mal gucken, ob da Musik kommt. Ja, super. Schönen guten Tag. Und ich würde sagen, wir machen mal den Test, Marc Prost.
Also jetzt scheint mein Mikro zu funktionieren. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich hatte keinen Knopf gedrückt, keinen falschen. Ich war es nicht.
Nein. Also muss man vielleicht auch für unser Publikum mal sagen, die Gäste sind nicht dafür verantwortlich, dass ihr Mikrofon funktioniert. Das ist schon noch die ureigene Verantwortung des Moderators. Ja, ich komme ja aus Wolfsburg. Da wurden Autos produziert und werden noch immer. Und da hieß es immer, wenn so ein Volkswagen nicht so gut war, das war ein Montagsprodukt.
Ja. Aber ja. Jetzt würde ich sagen, beweisen wir in dieser Sendung, dass Montagsprodukte auch richtig stark sein können.
Absolut. Oder?
Wobei ich fühle mich jetzt so ein bisschen distanziert. Ich fand das eigentlich gerade ganz kuschelig. Sie hatten mich ja hier um den Tisch gebeten. Ja. Wir standen dann so eben gemeinsam an dem Mikro. Mhm. Jetzt ist wie 1,5 Meter zwischen uns ein riesiger Konferenztisch.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen, und damit mache ich gerade mal die Biege zu unserem ersten Thema, wie bei so einem Sommerinterview, Marc Prost, oder? Ah. Also ich bin jetzt der kritische Hinterfrage. Sie können jetzt auswählen. Wären Sie im Moment lieber Olaf Scholz oder lieber Friedrich Merz?
Na, ich bin immer noch ganz gern Marc Prost, aber okay. Nein, das bei dem Sommerinterview gestern, das war insofern ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Für mich waren Sommerinterviews in den letzten Jahren zu so einem politischen, journalistischen Ritual verkommen. Musste man eigentlich nicht mehr wirklich anschauen. Ging vor allem darum, irgendwie, welche hübsche Location hat man diesmal gewählt und welche pseudo-originelle Frage steht diesmal am Anfang. Und jetzt merkt man, dass die Zeiten anders geworden sind und es gibt, glaube ich, ein ernsthaftes Interesse an diesen Interviews. Und wenn sie dann eben auch noch zum Start der Sommersaison mit den beiden, ich würde sagen, im Augenblick interessantesten Bundespolitikern sind, nämlich mit den beiden Menschen, die sich 2025 zur Wahl stellen als Kanzlerkandidat ihrer Partei, dann ist da ordentlich Musik drin.
Mhm. Sie haben die Szenerie beschrieben, also bei Olaf Scholz war es gestern ein Standard, den man kennt. Das ist so eine halbruhe Terrasse mit Blick aufs Reichstagsgebäude und dann weit im Hintergrund ist das Kanzleramt. Man sieht aber vor allem die Spree und man sieht dann so Ausflugsdampfer vorbeischippern. Und dann kommen dann eben so Fragen wie an den Bundeskanzler, wie er das europäische Wahlergebnis, die Wahlergebnisse zuletzt einschätzt. Da hat er ja am Wahlabend oder kurz nach der Europawahl nur ein Wort gebraucht, zwei Buchstaben. Nö, jetzt war es ein bisschen länger.
Das ist ja noch viel dramatischere Ergebnisse bei den Europawahlen in einigen anderen Ländern gegeben hat, bedrückt mich mindestens so viel wie das Ergebnis, was wir hier in Deutschland verzeichnet haben.
Also ein Olaf Scholz, in der Hinsicht würde ich sagen, typisch Olaf Scholz, aber viele, die es beobachtet, analysiert haben, auch, sagen auch insgesamt ein ja, sachlicher, vielleicht zu zurückhaltender Olaf Scholz. Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, das Spannende an Interviews und vor allem eben an dieser Form von ausführlichem Gespräch ist ja nicht immer nur, was gesagt wird, sondern auch, was nicht gesagt wird oder wie es gesagt wird oder wie etwas nicht gesagt wird. Und ich glaube, bei allem, was Olaf Scholz gestern in der Konkretion, in der Detailarbeit über die Regierung und über die kommenden Regierungsprojekte formuliert hat, ist immer noch eine große Leerstelle geblieben und die ist eben sichtbar, nicht nur seit Beginn der Kanzlerschaft, sondern allerspätestens eben auch seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit allen politischen, militärischen, auch ökonomischen und gesellschaftlichen Verwerfungen. Der Kanzler ist immer noch nicht in der Lage zu sagen, wozu seine Politik dient, wie sich das Land entwickeln soll, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wohin er auch diese Gesellschaft führen will. Es fehlt das, was man früher als Vision bezeichnet hat. Ich würde einfach sagen, es ist das Ziel von Politik, die über die Legislatur hinausgeht. Warum wir Veränderungen bewältigen müssen, vor welchen Veränderungen wir stehen und von mir aus gern auch ein bisschen Ärmel aufkrempeln formuliert, warum wir doch in der Lage sein werden, all diese Veränderungen zu bewältigen. Das fehlt. Und die Menschen merken das und sie merken, dass es diese gesellschaftliche, diese inhaltliche, wenn Sie wollen, auch diese emotionale Leerstelle gibt.
Mhm. Wobei er ja jemand ist, der ja nicht wenig spricht. Ne? Also er ist einer der Bundeskanzler, der relativ viele Interviews gibt, auch im Vergleich zu seiner Vorgängerin ist er ja nicht sparsam. Und man könnte jetzt sagen, ja, diese Regierung hat ja auch einen Koalitionsvertrag, hat da relativ genau beschrieben, hat verschiedene politische Projekte in verschiedenen Feldern, in der Sozialpolitik, Stichwort Bürgergeld, in der Klimapolitik, Stichwort Heizungsgesetz, also ja sehr viel konkret auch angestoßen, aber natürlich auch dadurch, dass sie was getan haben, viel Widerstände ausgelöst.
Ja, nochmal, ich glaube, dass es dann einfach einen Widerspruch gibt zwischen dem, wie man früher Politik gemacht hat, wie man Politik gemacht hat bis zu dieser multiplen Krise oder bis zu diesen multiplen Veränderungen, in denen sich das Land bewegt und dem, was heute notwendig ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Deutschland vor der größten Veränderung seit der Industrialisierung steht, da rede ich allein jetzt nur vom Umbau unserer Wirtschaft, der ja nicht irgendwie parteipolitisch verordnet ist, sondern der dem großen Ziel der Bekämpfung des Klimawandels folgt. Wenn wir von den Unsicherheiten ausgehen, die sich durch die neue militärische Lage ergeben, Stichwort das erste Mal Krieg in Europa seit Jahrzehnten, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen merken, dass insgesamt die Zukunftsfragen drängender werden, dann kann man, glaube ich, nicht mit dem Hinweis auf den Koalitionsvertrag oder mit dem Hinweis allein auf die letzten Haushaltsverhandlungen Politik machen. Dann geht es immer darum zu zeigen, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wissen, wo unser Land hin will, wo es hin soll und ich habe eine Vorstellung davon, wie dieses Land 2030, 2040 und 2050 auszusehen hat und jeder kann dazu seinen Teil beitragen. Scholzens Kommunikation ist eine Anknüpfung an die Kommunikation der Merkel-Jahre. Stichwort, das Land ist bei mir in guten Händen. Sie wissen, woran Sie bei mir sind. Und das funktioniert bei Scholz aus zwei Gründen nicht. Das eine ist, Merkel hatte sehr lange gebraucht, um sich diesen Vertrauensvorschuss, den man für diese Art von Kommunikation braucht, um sich diesen Vertrauensvorschuss zu erwerben. Scholz hatte diesen nie, weil direkt nach seiner Wahl der Ukraine-Krieg ausbrach und, wenn Sie wollen, auch die gesamte Regierungspolitik in sich zusammenbrach. Und das Zweite ist, das betrifft jetzt eher die Koalition insgesamt, wenn Sie anschauen, wie die Koalitionäre übereinander reden, und damit meine ich nicht, dass man über einzelne Projekte streitet oder bei einzelnen Projekten auch den inhaltlichen Widerspruch klar macht, aber eine Koalition, die so schlecht übereinander spricht, erweckt bei den Menschen nicht den Eindruck, dass sie das Land gut durch die Krise führen könnte. Und das ist das zweite Thema.
Mhm. Dann schauen wir mal auf den Herausforderer, den wahrscheinlichen Herausforderer, den CDU-Chef Friedrich Merz. Da war die Kulisse eine andere. Man hat, das ist die andere Möglichkeit. Also entweder man nimmt diese Spreekulisse oder eben den Heimatort, Heimatwahlkreis. Also wir sind jetzt im Sauerland und hören da einen Friedrich Merz, der unter anderem sowas sagt.
Und deswegen ist auch mein Appell ganz eindeutig und klar. Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und in Thüringen, die am 1. September vor der Entscheidung stehen, wen sie wählen sollen, die aber erwägen, die SPD, die FDP oder die Grünen zu wählen, die allesamt einstellig sind und möglicherweise alle drei unter 5% bleiben, kann ich nur bitten, jetzt in dieser Situation die CDU zu wählen, in Brandenburg, aber vor allen Dingen in Thüringen und in Sachsen.
Friedrich Merz hat das gesagt. Das ist ein interessanter neuer Politikansatz, ne? So nach dem Motto, Ich ahne schon, vielleicht seid ihr nicht so richtig von mir überzeugt, es gibt halt keine Alternative, dann halt CDU. Also für die ostdeutschen Länder ist ja sogar eine gewisse Logik da drin.
Also es ist so bitter, wie es wahr ist. Es ist das Prinzip Bürgermeisterwahl, würde ich sagen. Man kennt das aus den Kommunen, dass entweder in einer Stichwahl oder vielleicht auch zu Beginn, also vor dem ersten Wahlgang, klar wird, dass sich Parteien und auch Wähler unterschiedlicher Parteien hinter einem Kandidaten versammeln, einfach weil er dann die demokratische Mitte abbildet. Insofern Prinzip Bürgermeisterwahl, das erste Mal auf Landesebene, vielleicht irgendwann auch das erste Mal auf Bundesebene, sowas gab es noch nie und das ist das Bittere. Es sagt natürlich unfassbar viel und leider auch unfassbar Schreckliches über den Zustand unseres Parteiensystems oder unserer Parteienlandschaft oder auch über die Stärke oder Schwäche auch früherer Volksparteien aus. Mhm. Das, was Merz aber nicht sagt, und das ist natürlich die Chuzpe des Ganzen, er appelliert ja im Grunde an die Wähler der Mitte, an die Wählerinnen und Wähler der Mitte, ihn als Kandidaten der Mitte oder seine Partei als Partei der Mitte zu wählen. Nur damit wird es ja nicht reichen. Die CDU wird ja niemals nie in irgendeinem der drei ostdeutschen Bundesländer eine absolute Mehrheit bekommen. Und dann braucht man einen Koalitionspartner. Und wenn das stimmt, was Merz sagt, dass die drei Ampelparteien tendenziell sogar unter 5% liegen könnten, dann heißt der Koalitionspartner Sarah Wagenknecht. Mhm. Und das ist nun überhaupt keine Partei der Mitte, beziehungsweise auch keine Politik der Mitte.
Ja, aber interessant, beide, also sowohl Olaf Scholz als auch Friedrich Merz, haben ja genau bei dieser BSW-Frage, wahrscheinlich, weil sie genau diese Realitäten sehen, relativ lange alleine gelassen. Nachdem Friedrich Merz am Tag nach der Europawahl dann noch relativ klar aufgetreten ist, stark aufgetreten ist, gesagt hat, im Prinzip genauso ein Problem wie mit der AfD oder ein sehr ähnliches Problem, ist ja jetzt die Rhetorik, das wissen die vor Ort am besten, aber es ist natürlich auch nur ein Behelfsargument.
Natürlich, und deswegen ist es vor allem, würde ich sagen, ein Move, der jetzt oder der mit großer Chuzpe hier von Merz gestern vorgetragen worden ist, denn jenseits von Koalitionsmöglichkeiten oder jenseits von der Frage, bildet man eine Art informelle Koalition der Mitte, damit die CDU in drei ostdeutschen Bundesländern vorne liegt. Über die inhaltliche Politik und über die Frage, was ist eigentlich eine Politik, mit der man auch die Wähler dann wieder anspricht, darüber hat er gestern ja gar nicht geredet.
Jetzt kommt natürlich noch die entscheidende Abschlussfrage. Ich musste mich gerade daran erinnern, als Sie anfangs davon sprachen bei so einem Interview, man muss vor allem darauf achten, also auf so die ganz kleinen wenigen Momente, ja, man muss ganz viel durchhalten. Erinnert mich so manchmal an so manches Fußballspiel, ja, wo man ganz viel sieht und dann gibt es diesen einen Moment. Ja. Und insofern entschuldigen Sie diesen ständigen Fußball-Politik-Vergleich, der liegt irgendwie so auf dem Elfmeterpunkt. Wenn Deutschland jetzt richtig gut spielt, wird das Olaf Scholz in irgendeiner Form noch, ich hatte jetzt gerade so eine Formulierung im Kopf, jetzt habe ich keine bessere, den Arsch retten?
Helfen.
Helfen, danke. Helfen.
Ja. Nein.
Okay. Und was ist wahrscheinlicher, dass Deutschland Europameister wird oder Friedrich Merz Bundeskanzler?
Oh, das ist ja die One-Billion-Dollar-Frage. Kann ich mich auf den ersten Teil der Antwort beschränken, da ich ja nun wirklich Fan bin, das wissen Sie ja auch, ich habe es ja gestern auch gesehen, also ich würde einfach mal sagen, Deutschland wird Europameister, Punkt.
Okay, alles andere klären wir dann zu gegebener Zeit, würde man in der Politik sagen. Marc Brost hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frankreich ist ein Land, auf das man im Moment gerade vor allem mit Sorge schaut. Ich frage den Auslandschef des Magazins Focus, der heute hier mein Gast ist, Marc Brost. Frankreich, das ja vor Neuwahlen steht. Am Sonntag die erste Runde der Parlamentswahl, die Emmanuel Macron ausgerufen hat. Das kann er als französischer Präsident ohne große Rücksprache zu halten. Und er hat das getan nach dem verheerenden Ergebnis seiner Partei nach der oder bei der Europawahl. Und ich weiß nicht, ob Sie es teilen, aber wir können ja gerade mal hören. Olaf Scholz schaut so rauf.
Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich. Das will ich ausdrücklich sagen. Und ich hoffe, dass Parteien, die nicht Le Pen sind, um es so zu sagen, erfolgreich sind bei der Wahl. Aber darüber entscheiden die Französinnen und Franzosen.
Das tun sie.
Ja, lieber Corbinian Frenzel, jetzt haben Sie die ganze Zeit vorhin versucht, dass wir über Fußball sprechen statt über Politik. Und ich habe immer über Politik gesprochen. Und bei Frankreich sage ich Ihnen ganz ehrlich, jetzt würde ich wahnsinnig gerne über Fußball sprechen, weil ich es deprimierend finde. Also kurz. Französischer Fußball toll, französische Politik ein Desaster. Also
ist das so, holt sich Macron eine mindestens gebrochene Nase, um hier mal ein kleines Bild zu
machen? Nein, man muss das schärfer sagen. Also ich bin fassungslos, wie glaube ich viele seiner Landsleute oder der Französinnen und Französen. Ein Demokrat opfert die französische Demokratie für einen Taschenspielertrick. Das ist das, wonach es gerade ausschaut. Das Manöver, Sie haben es gesagt, es kam überraschend, angeblich, so hieß es, das haben auch wir Journalisten bzw. die Korrespondenten in Paris gehört, angeblich war es lange durchdacht, es war lange vorbereitet, es war analytisch kühl und klar seziert. Ich würde sagen, das stimmt alles nicht. Es war eine hochemotionale Entscheidung aus dem Moment heraus, deren Folgen sehen wir jetzt. Die Umfragen sind dramatisch, sie sagen einen deutlichen Wahlsieg voraus.
Ja, also die Umfragen sagen, die gerade frisch veröffentlichten Umfragen vom Wochenende, das Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen, liegt demnach bei 35,5%. Und danach kommt nicht etwa Macron mit seinem Wahlbündnis, sondern dann kommt das links-grüne Wahlbündnis, die Neue Volksfront mit knapp 30% und erst dann Macron mit knapp 20%. Und das ist ja vor dem Hintergrund des französischen Wahlsystems nicht ganz uninteressant, denn das muss man natürlich auch nicht wissen, aber es ist ja im Prinzip eine Mini-Präsidentschaftswahl in einem jeden Wahlkreis, in den Wahlkreisen in Frankreich, also wo es eine erste Runde gibt und dann eine zweite Runde zwischen den Bestplatzierten, also wo sich herausstellen wird, wer es dann am Ende ist. Und es könnte interessanterweise sein, dass in ganz vielen Wahlkreisen die Wahl dann am Ende sein wird zwischen dem Kandidaten von Le Pen und dem Kandidaten, der Kandidatin dieses Linksbündnisses. Das heißt, so oder so wacht Macron auf mit einem Parlament, das gegen ihn arbeitet.
Genau, aber entscheidend wird eben sein, wer am Ende im Parlament die Mehrheit hat und ob es unter Umständen einen Premierminister, es wäre dann Jordan Bardella, vom Rassemblement National geben wird. Also wie Sie sagen, die Franzosen haben Mehrheitswahlrecht. Insofern ist das, was jetzt an Umfragen präsentiert wird, noch nicht das Ergebnis der Stichwahl. Und Macron hat ganz offensichtlich auf die Wiederholung eines Effektes gesetzt. Jacques Chirac ist es damals gelungen, in der Präsidentschaftswahl 2002 gegen Jean-Marie Le Pen, den Vater von Marine Le Pen, im Grunde ein bürgerliches Lager zu mobilisieren und mit 80% der Stimmen dann durchs Ziel zu gehen. Aber das waren andere Zeiten. Auch die französische Parteienlandschaft, auch die französische Gesellschaft war noch nicht so zersplittert, so emotionalisiert, so aufgewühlt, wie sie es heute ist. Und es gibt ein zweites, leider fatales Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit und aus einem anderen Land. David Cameron. David Cameron hat mit dem Brexit exakt das Gleiche versucht. Er wollte eine Mehrheit für seine Politik gewinnen, indem er scheinbar die Gegner einmal vor die Wand laufen lässt. Die haben nur dummerweise gewonnen. Und was aus Großbritannien geworden ist und wie das Land heute dasteht nach dem Brexit, darüber haben Sie wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Sendungen schon gesprochen.
Ich war damals sogar zur Berichterstattung in Großbritannien, habe das Drama kommen sehen, auch im Vorfeld. Und ich meine, da sieht man, wie politische Spielerei sich eben nicht auszahlt. Es war ja in seinem Fall sogar noch schlimmer, weil er dachte, er kommt wieder in eine Koalitionsregierung. Und das, was er seinen Konservativen in der Partei versprochen hatte, nämlich ein Referendum, würden seine liberaldemokratischen Partner auf jeden Fall verhindern in Koalitionsverhandlungen. Und auf einmal hatte er die absolute Mehrheit und musste sein Versprechen einhalten. So doof kann manchmal Politik sein. Aber andererseits, so ehrlich muss natürlich Politik auch manchmal sein. Es gab ja in Deutschland auch den Ruf, jetzt natürlich aus parteipolitischer Brille heraus, von Seiten von CSU und CDU, aber auch generell nach dem Europawahlergebnis, naja, wenn das Vertrauen so weg ist, muss man dann nicht eigentlich zu dem Schritt gehen und sagen, dann geht es zurück an die Bevölkerung. Und in Frankreich ist es ja so, dass Emmanuel Macron schon seit der letzten Präsidentschaftswahl keine eigene stabile Mehrheit mehr im Parlament hat. Das heißt, dass er letztendlich sagt, liebe Französinnen und Franzosen, ihr müsst das entscheiden. Und das ist natürlich demokratisch das Interessante, dann auch mit dem Ergebnis leben.
Sehe ich komplett anders. Mich hat die Neuwahldiskussion in Deutschland ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt. Also Parteien sind keine Aktien und eine Demokratie ist kein Finanzmarkt. Und ich würde sagen, wir gehen zur Wahl alle 4 Jahre, wenn man auf Bundespolitik schaut, alle 5 Jahre, wenn wir auf Landespolitik schauen. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir vor großen Veränderungen stehen, müssen Politiker und müssen Parteien, muss unsere Demokratie mit einem Mandat ausgestattet sein, das dann auch längerfristige Politik erlaubt. Also umgekehrt ist es doch so, wenn man sich nur noch nach Umfragen orientieren würde und wenn Parlamente sofort aufgelöst würden, wenn für eine kurzfristige Zeit keine Mehrheit da ist, dann sind wir sehr nah an Weimarer Verhältnissen, und dann wissen wir, wohin das führt. Also wir sagen doch immer, Politiker sollen in langen Linien denken, sie müssen auch mal ins Risiko gehen, sie müssen sich nicht mit einer Sache gemein machen, aber sie müssen für eine Sache kämpfen, sie müssen auch ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen. All das wäre dahin, wenn wir Parteien wie Aktien und Parlamente wie den Finanzmarkt betrachten würden.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Also in der Hinsicht auf jeden Fall, auch mit Blick auf das deutsche politische System. Es gibt diesen schönen Aussatz von die schöne Aussage von Werner Schulz im Bundestag, als der Bundestag aufgelöst wurde, damals von Gerhard Schröder für die Neuwahlen. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Demoskopie.
Auch schön.
Nur hatte natürlich dieser Emmanuel Macron, steht politisch mit dem Rücken zur Wand. Er kriegt politisch kaum noch etwas durch. Ja? Und er hat eine Stimmung, in der man dann vielleicht getrost sagen kann, okay, wir vielleicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland 2005. Ich spüre, das Vertrauen ist nicht da. Ich kann eigentlich diese Politik nicht mehr durchsetzen. Zumal er ja auch schon ein zweites Mal das Vertrauen bekommen hat der Bevölkerung in Frankreich, aber auch schon eher mit Zähneknirschen damals bei der zweiten Wahl. Dass man an der Stelle sagt, ja, wir müssen jetzt die Alternativen auf den Tisch legen. Und das finde ich ja auch in Frankreich interessant. Vielleicht ist das auch da eine andere Diskussion. Ich habe gerade vor Augen ein großes Interview heute in der Taz der Ohrfeigerin, aber dadurch ist sie bekannt geworden, Beate Glasfeld, ja, die damals Kurt Georg Kiesinger geheiratet hat, und ihr Mann Serge Glasfeld, die ja Zeit ihres Lebens in Frankreich auch gegen Faschismus, gegen Antisemitismus gekämpft haben und die jetzt beispielsweise in Richtung Le Pen in Warnung geben und sagen, Freunde, das hat sich geändert, das hat sich politisch gedreht. Vielleicht ist Marine Le Pen, vielleicht muss man das auch anerkennen, politisch mittlerweile die, ja, Wiedergeburt eines politischen Konservatismus rechts der Mitte, was andere Parteien rangegeben haben, also gemäßigt her.
Ich kenne die Motivation von Beate und Serge Glasfeld nicht und dazu kann ich dann nichts sagen. Aber was ich sagen kann ist, da würde ich doch einmal über die Grenze nach Italien schauen. Das ist doch exakt das, was man Giorgia Meloni zugute schreibt oder glaubt, zugute schreiben zu können, dass eine Postfaschistin, die einmal Ministerpräsidentin geworden ist, ja gar nicht so schlimm sei. Und wenn man dann mit Menschen in Italien spricht, wenn man schaut, was die Korrespondenten auch der deutschen Zeitungen mittlerweile aus Italien berichten, dann findet unter dem Deckmantel, das ist doch alles gar nicht so schlimm, in Wahrheit eine, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, Urbanisierung dieses Landes statt. Da wird das Justizsystem wird geändert, das Rechtssystem wird angepasst, es werden die Medien unter Druck gesetzt. Da wird die Demokratie auf eine ganz, ganz vielfältige Art und Weise ausgehöhlt, angesägt. Da gerät was ins Rutschen. Also ich finde, man müsste dann immer so ein bisschen unter die Oberfläche gucken und die Nachrichten aus Italien, jedenfalls die, die wir hier lesen und langsam auch zu lesen bekommen, sind nicht so beruhigend.
Das stimmt. Nur frage ich mich, wie lange kann man den Leuten immer diese knallharte Alternative hinlegen? In Frankreich haben wir das ja gesehen, Sie haben es angesprochen, schon Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, der Vater, die große Alternative, Demokratie retten oder Rechtsradikalismus. Macron hat zweimal mit diesem Grundmotiv gewonnen, die politische Mitte des Landes von links bis zur rechten Mitte hat sich hinter ihm versammelt, um Le Pen zu verhindern. Ich frage mich, ob das einfach irgendwann an sein Ende gerät, weil die Leute dann merken, und wir haben es ja mit Blick auf Deutschland besprochen, gerade auf die ostdeutschen Bundesländer, dann gibt es eigentlich nur noch sozusagen die Wahlentscheidung zwischen dem stärksten Kandidaten der demokratischen Parteien und der Alternative. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Alternativen mehr im demokratischen Raum, die man wählen kann.
Naja, also ich glaube, im ersten Schritt geht es tatsächlich dann darum, erstmal die Alternativen klarzumachen. Und eine Demokratie ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir alle, die wir, und das kann man jetzt, glaube ich, mit einem großen Wir sagen, die wir eben Nachkriegskinder sind oder eben die Bundesrepublik wirklich nur noch so kennen, wie sie seit 1949 existiert, beziehungsweise dann als gesamtdeutsche Bundesrepublik seit 1990. Wir alle können und konnten uns ja nie vorstellen, dass es einmal wirklich um die Demokratie ginge und dass Dinge, die für uns selbstverständlich sind, und dazu zählt Rechtssicherheit, dazu zählt, dass man in diesem Land seine Meinung offen sagen kann, dazu zählt Medienvielfalt, dazu zählt auch eine gewisse Art im Umgang miteinander bei allen politischen Auseinandersetzungen. Wir hätten uns noch nie vorstellen können, dass das wirklich mal unter Druck gerät, aber es ist so. Und deswegen geht die Forderung vor allem an all diejenigen, die sich als Vertreter dieser Demokratie auch im Parlament verstehen. Ich finde, wir müssen streiten. Ich finde, wir müssen auch kontrovers in der Sache sein. Ich finde, wir müssen uns mit Argumenten, wir müssen uns Argumente um die Ohren schlagen. Aber da ist auch ein bisschen was im Diskurs verrutscht.
Marc Prost sagt das bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und er hat mir und damit auch Ihnen, die Sie uns zuhören, heute einen Überraschungsgast mitgebracht. Bin mal gespannt, wer es sein könnte. Aber ich sehe auf jeden Fall schon in der Telefonleitung, es zuckelt. Und jetzt hoffen wir mal gemeinsam, ich finde jetzt gleich den richtigen Regler. Bis gleich. Der Gast, der hier bei mir im Studio ist, das kann ich Ihnen sagen, denn ich sehe ihn und ich weiß, wer er ist. Marc Brost, der Chef der Auslandsredaktion beim Nachrichtenmagazin Focus. Ja, und lieber Marc Brost, soll ich einfach mal den Regler aufmachen und fragen, wer der ist, oder gibt es eine Vorrede von Ihnen?
Nein. Ich glaube nur, könnte Ihnen gefallen.
Okay, dann sage ich schönen guten Tag. Hier ist Kaminan Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Mit wem sprechen wir heute?
Ja, ist die Frage. Hört man das schon durch die Stimme? Also manche verwechseln mich. Also neulich ist mir in New York passiert, vor 2 Monaten mit Marius Müller-Westernhagen. Aber schon erraten?
Ich bin noch ein bisschen am Rätseln, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen, wir sprechen gerade nicht in New York mit Ihnen, oder?
Nein. Ich bin auf einer Insel und ich war 1954 in gewisser Weise dabei, als Deutschland Weltmeister wurde.
Aha, ich ahne, lieber Marc Brost.
Genau, ich sagte, Corbinian Frenzel, Sie wollten die ganze Zeit über Fußball sprechen. Dann machen wir es jetzt doch mal.
Nein, und jetzt erkenne ich es auch natürlich, Peter Lohmeier und 54. Richtig. Ich dachte gerade, jetzt habe ich kurz gerechnet, dachte, kann die. Aber Sie waren insofern dabei, weil Sie natürlich das ganz wunderbar schauspielerisch uns erzählt haben, das Wunder von Bern. Ja.
Ja.
Wo erreichen wir Sie denn gerade?
Ja, ich bin mit Mats Hummels auf Mallorca und habe gestern das Spiel gesehen und der Kollege hat richtig gelitten. Er hat richtig weinen müssen, weil die deutsche Abwehr, um gleich mal ins Spiel zu gehen, irgendwie gestern wirklich nicht von besonders erster Klasse war. So. Also jetzt, ich meine, ich habe gehört, dass Mats Hummels auch hier sein soll, sagen wir mal so. Ich habe es nicht mit ihm gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er gelitten
okay,
hat.
So. Klar.
Aber das Spannende ist ja, Peter, weil Sie es gerade sagen, Sie haben ja fürs Wunder von Bern gespielt. War das jetzt gestern ein Wunder von Frankfurt?
Ja, Frage für wen? Also ich
als Frankfurt.
Ja, so fast. Immer, ja. Es war ja gestern alles so schwierig. Der Platz war ja so schwierig und das war alles so. Die Schweizer mussten allerdings auch auf diesem schwierigen Platz spielen. Also ich denke, ich habe es den Schweizern gegönnt, wirklich. Und es kommt zur richtigen Zeit der Euphorie-Warnschuss. So, also es war ja schon nach dem Eröffnungsspiel wollte ich schon Fülle anrufen und sagen, pass mal auf, wenn du mit deinem Kind gleich mal auf dem Platz feierst, ist ein bisschen dicke. Ne? Mache ich jetzt irgendwie im Theater auch nicht, dass ich meine Kinder auf die Bühne hole. Würde ich vielleicht bei der letzten Vorstellung machen, also beim Endspiel. Also man muss diese ganze Euphorie da so ein bisschen, dass das jetzt gedämpft ist, das war das Gute, was die Schweizer an uns uns abgekämpft haben.
Ja. Ich habe das heute Morgen Wolfram Eilenberger im Deutschlandfunk, der Philosoph, der ja auch dem Fußball eng verbunden ist, der ist ganz ähnlich gesagt. Er hat gesagt, na, 2 Wochen oblag das Land einer gewissen Illusion und jetzt sind wir eigentlich wieder ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Also die Schwierigkeiten, mit der diese deutsche Mannschaft ja in dieses Turnier gegangen ist, sie sind halt nicht weg. Ne?
Nee, die sind da, aber und dann muss man sie auch nicht wegreden oder man muss jetzt auch nicht, gestern noch der Nagelsmann hat sich da noch so ein bisschen auf die Zuschauer war nicht ganz zufrieden mit. Ich meine, hat die Nationalmannschaft uns mit nicht so dollen Spielen versorgt. Da können wir schon mal auch mal noch ein bisschen kritisch bleiben. Und wie gesagt, die Platzverhältnisse und so weiter. Ich denke einfach, er hat nicht auf das, also auf die Schweizer reagiert wirklich. Also die Schweizer haben auf Deutschland reagiert, nachdem ich angeguckt habe, dass er groß und Alleinstellungsmerkmal im Mittelfeld ist und dass man immer nur wirklich beim Mann nehmen muss. Und dann muss ich sagen, irgendwie so lieb ich Musiala und Wirtz liebe, ist es dann auch kein Weg, immer durch die Mitte sich zu dribbeln. Ne? Und dass man das so spät erst gemerkt hat und das Fülle so spät kam, da kam so einiges zusammen, wo man mal drüber nachdenken muss. Und jetzt bin ich freue mich sehr, muss ich sagen, aufs Viertelfinale, weil dann sehe ich auch vielleicht eine Stuttgarter Achse, auf jeden Fall Waldemar Anton, hervorragender Abwehrspieler. Und zusammen mit Schlotterbeck kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Sie freuen sich aufs Achtelfinale oder haben Sie schon, Sie gehen hier schon davon aus, dass es klappt mit dem Viertelfinale?
Achso, habe ich jetzt sehr überspringen mal. Okay. Ja, mit den Halb- und Vierteln und Achteln, da komme ich durcheinander.
Marc Brost. Ja, ich habe nur noch eine Frage, die bezieht sich jetzt gar nicht auf Fußball, aber Peter Lohmeier ist ja auch Schalker. Mhm. Und Gelsenkirchen wurde ja wahnsinnig geschmäht vor allem von den Briten in den letzten Wochen. Wie haben Sie das wahrgenommen, beziehungsweise was wäre denn eigentlich Ihre Entgegnung gewesen, wenn Sie die Chance gehabt hätten, ganz kurz mal was über Gelsenkirchen zu sagen, zum Beispiel im Radio?
Also ich kenne ja Gelsenkirchen schon sehr lange, nicht? Und man mag sich den Bahnhof gar nicht vorstellen vor 2006. So, dann wurde er renoviert. Und Gelsenkirchen ist halt nun mal, die haben nicht so viel außer Gelsenwasser und Schalke 04. Und wo nicht viel ist, ist auch nicht viel zu holen. Ich meine, was ich den Engländern sofort immer empfohlen hätte, ist das Musiktheater im Revier. Da hängt die größten Werke von Yves Klein. Also auch in Deutschland weiß das kaum jemand. Man sollte mal ins Ruhrgebiet fahren und dieses Musiktheater, das reicht schon ins Foyer zu gehen. Also es gibt da schon einiges. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch mit Tran ein Interview gehabt mit dem Zürcher Stadtanzeiger oder wie heißt der Zürcher, na, auf jeden Fall mit der guten Zeitung in Zürich. Mhm. Und den habe ich auch, der sagte auch, der Kollege sagte, ja, Mensch, mit denen die Engländer in Gelsenkirchen so umgehen. Ich sage, schreibt auch, dass es, bitte macht da Druck auf die Verkehrspolitik irgendwie unserer Regierung, dass da irgendwie, dass man abends noch vom Stadion womöglich mit einer Straßenbahn noch nach Hause kommt. Ich meine, das ist ja alles, ist unglaublich, ich schäme mich so ein bisschen dafür. Ja. Das tut mir natürlich als Schalker weh. Und ich wäre gerne wirklich also Botschafter und wäre jetzt da und würde jetzt fürs nächste Spiel, ich glaube, die Engländer müssen wieder nach Geld kriegen, würde ich womöglich, ich würde da gerne helfen, aber ich...
Ich habe jetzt einen bösen Gedanken. Vielleicht hat man sich dann auch bei der Spielplanung irgendwie gedacht, wo passen die englischen Fußballfans am besten hin? Vielleicht nach Gelsenkirchen. Aber das ist jetzt eine unqualifizierte Bemerkung von der Seitenlinie an dieser Stelle.
Würden Sie niemals im Radio sagen,
niemals,
oder?
Niemals, niemals. Ja, Peter Lohmeyer, ganz herzlichen Dank für diese Einwechslung in unsere Sendung hier heute, diese spontane. Sie waren ja auch bei mir auch genau in diesem Studio hier schon zu Gast. Insofern,
ja. Ja, es ist eine mal ganz ehrlich, eine meiner Lieblingssendungen. Ich habe es auch heute wieder gehört und ich finde es immer so wunderbar, wirklich, wo mal Gäste eingeladen werden, auch an Sie, Herr Groß, dass die wirklich Ahnung haben und auch Konter geben können und wissen, was passiert auf der Welt. Also ich fand gerade den Bericht mit Frankreich irgendwie so interessant und auch gleichzeitig aufwühlend. Also ich bin gerne wieder dabei und komm auch gerne mal wieder und dann bringe ich einen Überraschungsgast mit, wie den Marc Brust oder so.
Alles klar, das wird jetzt hier die dauerhafte gegenseitige Einwechslung. Also die Einladung, Herr Lohmeyer, ist auf jeden Fall ausgesprochen. Wunderbar. Kommen Sie gerne wieder vorbei. Ja. Dann wünschen wir Ihnen erstmal eine gute Zeit, weiterhin schönes und gutes Fußball gucken und einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Alles klar. Tschüss. Euch auch, ja, danke. Tschüss.
Ja, Marc Brust, vielen Dank für diese Überraschung.
Es war übrigens nicht abgesprochen. Ich bin ja Stuttgarter, dass er die Stuttgarter Achse fordert für die Nationalmannschaft. Aber ich habe es gern gehört.
Gibt es da eine Stuttgart-Verbindung auch bei Ihnen jetzt?
Ich komme aus Stuttgart.
Ja, genau, aber mit ihm auch. Also.
Nee, er hatte gerade gesagt, dass er fürs, als er sich versprach mit Achtelfinale und Viertelfinale, dass er hofft, dass eine starke Stuttgarter Achse auf dem Platz stehen würde. Und das lief mir natürlich runter wie Öl.
Verstehe. Mhm. Ja, das unterschätzt man ja sowieso manchmal, wie viel hier nicht abgesprochen ist. Aber Marc Brost, ganz herzlichen Dank für diesen Überraschungsgast. Ich habe übrigens noch einen Fun-Fact, jetzt passt vielleicht auch zu den englischen Fans, was ich gestern noch gelernt habe, aktuelle Nachrichtenlage zur Fußball-EM in Deutschland. Der Bierkonsum im Bordbistro der Deutschen Bahn hat sich seit Beginn der EM verdoppelt und der Bratwurstabsatz, ich glaube, das sind vor allem diese Nürnberger, um 60% gestiegen.
Ja, deswegen fahren die Züge im Augenblick noch langsamer, weil die Speisewagen noch voller gepackt sind, die Züge schwerer sind.
Oder? Es gibt so viele Dinge zu besprechen. Und jetzt haben wir auch über Fußball gesprochen. Marc Brost hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir kriegen ja viele Nachrichten gerade auch aus dem Süden Europas, aber auch vor allem aus dem Süden der Welt, dem globalen Süden, wie man so sagt, was Hitzewellen angeht, was Verwerfungen angeht, die ziemlich sicher mit dem Klimawandel zu tun haben. Wir sehen es gerade bei der Hadsch in Mekka, wo über 1000 Menschen jetzt in Hitzetod gestorben sind, weil es dort zum Teil Temperaturen von über 50 Grad Celsius sind im Schatten. Wir haben aber auch andere Hiobsbotschaften, Nachrichten. Wir sprachen jetzt fußballerisch über die Schweiz, aber während da hier schön Fußball gespielt wurde in Frankfurt, sind da ganze Täler abgegangen und ganze Erdrutsche, die ganz viel Verwirrung mitgebracht haben. Es ist eigentlich ein Thema, Marc Brost, dem man nicht entgehen kann an so vielen Stellen und das auch nicht mehr nur regional weit weg ist, irgendwo anders in der Welt. Man könnte vermuten, das wäre eigentlich ein Thema, das die Leute sehr beunruhigt, dass sie möglicherweise vielleicht sogar so wählen würden. Aber...
Also ich glaube, es beunruhigt die Leute und gleichzeitig ist das so, ich ziehe mir mal die Decke über den Kopf und alles wird schon gut gehen, Moment. Es gibt ja kein Erkenntnisproblem und wir bekommen ja nicht erst seit diesem Sommer das erste Mal dramatische Bilder aus der ganzen Welt. Also sie werden immer noch dramatischer, aber es gab auch im vergangenen Jahr Hitzetod oder wir haben im vergangenen Jahr, Sie erinnern sich, über Waldbrände, über Katastrophenszenarien, Wassermangel in den verschiedensten, auch übrigens Urlaubsregionen vieler Bundesbürgerinnen und Bundesbürger gesprochen. Ich glaube, die Leute wissen sehr genau, was draußen in der Welt passiert.
Sind wir da möglicherweise schon an dem Punkt, wo wir es so genau wissen, so gut beobachten, auch in der Intensität, dass viele vielleicht sagen, Decke über den Kopf ziehen ist die einzig realistische Option, denn die politischen Gegensteuerungsmaßnahmen kommen eigentlich schon zu spät?
Na gut, das wäre dann tatsächlich das defätistische, deprimierende und alles wird ganz schlimm Szenario. Wir könnten nochmal versuchen, die wirklich schlimmen Nachrichten, und Sie haben ja einige angesprochen, vor allem eben auf die Zahl von Toten schaut, wir könnten mal versuchen, die Nachrichten zu drehen und zu überlegen, ob es nicht einer, wir kriegen gerade noch die Kurve, Moment womöglich ist. Also was lässt mich zuversichtlich sein, was lässt mich dann doch optimistisch sein, jenseits von Wahlergebnissen, die Sie angesprochen haben. Es gab letzte Woche eine Umfrage der Vereinten Nationen, wonach weit über 80% der Menschen sagen, ich mache mir ernsthaft, also der Menschen weltweit, ich mache mir ernsthaft Sorgen über den Klimawandel. Und 80% der Befragten sagten auch, mein Land, meine Regierung, mein Bürgermeister, meine Wirtschaft müsste viel mehr tun. Da stecken aus meiner Sicht zwei Sachen drin. Das eine ist, das Erkenntnisinteresse oder die Erkenntnis ist da. Es gilt aber immer noch die allererste Regel der weltweiten Klimapolitik. Klimaschutz fängt bei mir selbst an. Jeder kann natürlich was tun und sei der Beitrag, der eigene Beitrag auch noch so klein. Also es reicht nicht, wenn 80% sagen, meine Wirtschaft, mein Bürgermeister, mein Land, meine Regierung, sondern es muss diese Verhaltensänderung kommen. Aber ich würde sagen, die kommt auch. Und das Zweite ist, das war das eigentlich politisch Spannende an dieser Umfrage eben, dass sie auch in Staaten gemacht worden ist, auch in Ländern Afrikas, von denen man so aus so einer deutschen, europäischen, westeuropäisch zentrierten Perspektive immer gedacht hat, na, die scheren sich ums Klima doch einen Dreck, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, und wir alleine, wir in Deutschland können doch die Welt gar nicht retten und können die Welt nicht vor dem Klimawandel bewahren. Und ich glaube, das stimmt schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass im Kleinen wie im Größeren das Umdenken weltweit angefangen hat. Und das gilt es nun politisch zu verstärken. Und dann könnten wir gerade noch die Kurve kriegen.
Ja, nur also mit Blick auf die anderen in der Welt, die ja lange und auch zu Recht gesagt haben, während ihr eure industrielle Entwicklung über 100, 150 Jahre mit sehr viel CO2-Ausstoß gehabt habt, haben wir auch ein gewisses Recht auf diesen Wohlstandsschritt. Und der ist eben über natürlich auch das Verbrennen fossiler Kraftstoffe erstmal schneller möglich als über andere. Aber ich erinnere mich auch an diese Wellen, die wir schon hatten. Ich meine, erinnern Sie sich Al Gore, der gescheiterte Präsidentschaftskandidat, der Vizepräsident von Bill Clinton, der mal in den 2000er Jahren seinen großen Erfolg hatte mit seiner PowerPoint-Präsentation, die zum Film wurde, wo er eben auch die amerikanische Gesellschaft aufgeweckt hat und gesagt hat, Klimawandel ist real.
Das stimmt, aber da wirkte es eben immer noch so wie so ein Science-Fiction-Szenario, wie so ein Roland-Emmerich-Film, ne? Und jetzt ist es halt da.
Ja, das stimmt, aber da gab es auch schon Angela Merkel und Sigmar Gabriel, damals auch als Umweltminister, die sich irgendwie auf Gletschern bewegten und schon auf Schmelzenden, ne? Und auf Eisschollen. Und dann gab es dann doch wieder eine Wirtschaftskrise und erstmal wichtigere Fragen. Jetzt hatten wir wieder die Situation 2018, 2019, richtig heiße Sommer, den Leuten war es richtig klar. Dann kam Corona und andere Kriege, Krisen und Kriege und eben der Krieg. Und es ist wieder weg. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da in so einer Dauerschleife sind, die immer irgendwie sagt, ja okay, das Bewusstsein ist da. Und dann passiert mal politisch in Minischritten was oder auch in halbgroßen, der European New Green Deal, ja, der gemacht wurde, aber jetzt natürlich auch schon massiv wieder zurückgenommen wird.
Also nochmal, die erste Regel der weltweiten Klimapolitik lautet, Klimapolitik fängt bei jedem Einzelnen oder bei jeder Einzelnen an und jeder kann etwas tun und sei der eigene Beitrag auch noch so klein. Und ich glaube, das ist der entscheidende Hebel und das ist das, was man jetzt auch merkt im Unterschied zur Zeit von Al Gore oder als sie nannten es, sie berichteten davon, wie Merkel und Gabriel da irgendwie in Grönland Eisbären besucht
Grönland
haben.
Grönland war es, genau.
Grönland, stimmt, genau. Ja. Dass die Menschen merken, dass sich draußen was verändert. Und ich würde sagen, auch die kleinen und größeren Verhaltensänderungen fangen ja schon an.
Tun sie?
Ja, na, aber klar.
Ja? Das frage ich mich halt immer, ob diese kleinen Verhaltensänderungen, ob sie wirklich reichen.
Nochmal, also das
kann ich nicht. Ich will sie nicht nehmen. Sein. Ja.
Doch, Sie wollen mich jetzt hier in so ein montags deprimierendes, alles so ganz schlimm Szenario stürzen. Und ich mag einfach nicht daran glauben, dass die Menschheit nicht klug genug ist, aus so einer Situation am Ende die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Marc Brost, soll sein Optimismus an dieser Stelle nicht genommen werden von irgendeinem Moderator hier, auch von mir nicht. Marc Brost, ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und wenn Sie diese Musik hören und danach noch was hören, dann wissen Sie auch, dass wir nicht immer nur im Studio sind, sondern auch mal unterwegs, nämlich zum Beispiel am Mittwoch in Eberswalde und am Donnerstag sind wir wieder im Humboldt-Forum, dann kommt vorbei einer, der auch ein bisschen Ahnung von Fußball hat, aber auch von anderen Dingen, nämlich Micky Beisenherz. Wenn Sie da vorbeischauen wollen, schauen Sie gerne mal auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum. Tschüss für heute.